an andere Menschen oder an Einzelpersonen oder an die City Church denkst. Es kann also eine Person sein, die dir im Herzen, auf dem Herzen liegt. Es kann ein Hauskreis sein, es kann ein Thema sein. Etwas, wo du denkst, da muss ich mal drauf schauen, da sollte ich mich mal engagieren, da sollte sich die City Church engagieren. Das hat was mit unserem Auftrag in der Stadt zu tun. Völlig egal, dass ihr einfach mal einen Augenblick sagt, ich bin jetzt hier und Gott ist jetzt hier und jetzt ist hier diese Gemeinschaft, Menschen innerhalb oder außerhalb der City Church, Themen innerhalb oder außerhalb der City Church, ein Thema, das euch jetzt wichtig ist. Nehmen wir eine Minute Zeit und dann schreibt ihr das drauf. Christoph hatte die große Befürchtung, dass ihr keine Stifte habt. Kann das sein? Aber ihr leiht einander. Hier sind auch noch ein paar. Das ist jetzt nicht so heilig, dass man nicht rumlaufen könnte. Oder sich, man sollte nicht reden, aber man kann die Stifte ausleihen, leise, so wie die Mönche. Ja? Weil ich das jetzt gerne als geistliche Übung machen will, bete ich jetzt nochmal für uns. Um Offenbarung, sprich, dass Gott zu uns redet. Heiliges Wort, aber ich sag mal, Herr, rede zu uns und leg du uns Menschen oder Situationen oder Themen aufs Herz, die wichtig sind für uns jetzt, auch in der City Church und darüber hinaus. Ja, eine Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Menschen, die miteinander ein Stück ihres Lebens teilen. Es ist nicht nur eine Zuschauerschaft oder eine Zuhörerschaft oder eine Aktiengesellschaft oder eine Konsumgenossenschaft, sondern es ist eine Gemeinschaft von Menschen, die ihr Leben miteinander teilen. Und das versuchen wir jetzt mal, dass wir einander teilen, was wir haben, was wir hier aufgeschrieben haben, einfach ohne Kommentar, nur das Lesen, was da steht, und dass wir alle das aufnehmen in der Haltung des Gebets. Das heißt, dass das, was gesagt wird, von uns als Gemeinschaft jetzt mitgetragen wird als ein Gebet. Und ich mache mal den Aufschlag, damit ihr ungefähr wisst, wie das sein kann. Ich sage einfach ich habe hier mehrere Worte, die mir gekommen sind. Ich sage davon zwei. Und wenn ihr diese Worte dann quasi hört, dann könntet ihr in eurem Herzen das zu einem Gebet formulieren. Und dann kommt der nächste dran. Also wir beten nicht laut, sondern wir beten einfach im Herzen. Okay, es geht los. Kinder, Jugendliche. Müssen keine langen Pause sein, ihr könnt einfach weitermachen. Ihr könnt auch einfach einen Namen nennen oder ein Thema einfach nennen und wir beten dann innerlich mit. Teens-Mitarbeiter. Könnt ruhig schneller Worte sagen. Wäre schön, wenn 20, 30, 40 sich beteiligen würden. Einfach, dass wir ein Bild kriegen, was euch aufs Blatt gekommen ist. Ihr war Flüchtling und dann bitte nochmal wiederholen. Am Auftrag festhalten. Ich sage es, wenn es ein bisschen leiser ist, sage ich es nochmal, damit die anderen es gut hören können. Gleichheit. Zukunftsangst. Gibt es welche von euch, denen Bibelverse in dieser Zeit gekommen sind? Dann seid so lieb und sagt ihr jetzt. Haben wir nicht nachgefragt, aber hätte ja sein können, dass das passiert bei jemandem. Keiner? Hat jemand einen Bibelvers gehabt? Einfach mal zeigen, nur die Hand. Okay, haben wir nicht nachgefragt. So, okay, was haben wir jetzt gemacht gerade? Was haben wir gemacht gerade? Ihr habt Gedanken ausgetauscht. Ihr habt aneinander teilgenommen. Gottes Stimme geteilt? Fragezeichen. Ich habe das Fragezeichen bei dir in der Frage gehört. Wir haben gemeinsam versucht, für 2 Minuten stille zu sein und zu hören, was uns aufs Herz kommt. Und ich habe es ein bisschen diffus gesagt am Anfang, das ist okay, ich wollte es extra öffnen, um es nicht zu einzuengen. Vielleicht sind euch auch Namen eingefallen. Die müsst ihr jetzt nicht sagen, aber könnt ihr einfach mal die aufzeigen, die sagen, mir ist ein Name eingefallen von einer Person. Okay, das sind sehr viele, sehr wow. Das ist auch richtig, dass ihr das jetzt nicht unbedingt geteilt habt. Das könnte man auch als Gebet machen. Wir beten einfach mal für Menschen, die uns wichtig sind und nennen einfach nur Namen. Bei uns im Christustreff versuchen wir in jedem Gottesdienst eine Stille- und Hörphase zu haben. Machen wir nicht immer, aber ich sag mal 80% der Zeit. Und aus dieser Hörphase heraus dann zu beten. Und das eröffnet einen Raum bei uns in den Gottesdiensten, wo nicht nur viele sich beteiligen können, das ist auch was Gutes, weil es auch ein biblisches Modell von Gemeinde ist. Wie Paulus sagt im 1. Korinther 14, der eine hat das, der andere hat das, die andere hat das, jeder teilt das, was er hat. Also nicht nur frontal, auch nicht nur vorbereitet, sondern in einem offenen Geschehen, wo wirklich auch ein bisschen Spannung drin sein kann, weil du weißt nie, was irgendjemand sagt. Und es kann auch mal sein, dass irgendeiner was völlig Sinnloses sagt oder was einem sinnlos erscheint. Kann sein, dass es sinnvoll ist, aber dennoch seltsam ist. Haben wir auch schon gehabt. Aber wir gehen bewusst den Weg lieber des Risikos als den Weg der Kontrolle. Weil der Weg der Kontrolle, das ist der typische Weg in Gemeinden. Gemeinden kontrollieren. Ganz oft. Die Liturgie in der Landeskirche ist kontrolliert. Da gibt es Agenden. Das haben Komitees festgelegt. Da gibt es dann Agenda 1, 2, 3, 4, 5. Aber du kannst dir eine aussuchen. Wenn du dich frei fühlst, kannst du auch noch was dazu sagen. Und auch in jeder Gemeinschaft, die entsteht und eine gewisse Zeit miteinander auf dem Weg ist, gibt es Kontrollmechanismen, wie man sich gegenseitig kontrolliert und wie man kontrolliert, dass auch möglichst alles so passiert, wie man sich das am liebsten wünscht. Okay, das ist auch zu einem gewissen Grad okay, aber sobald wir es mit Gott und Geist und Kreation und Schöpferkraft und Dynamit und Dynamis und nach vorne gehen und öffnen zu tun haben, brauchen wir, und zwar nicht nur im eigenen Leben, davon bin ich überzeugt, sondern auch im Leben einer Gemeinde, Punkte der Offenheit, wo das gesagt werden kann, was noch nicht vorbereitet ist und wo sozusagen nicht von vornherein klar ist, der und das sagt dieses und jenes. Als wir unser großes Kurhotel gekauft haben in Marburg, das, was heute wir Christhaus nennen, das ist eine lange Geschichte, wie wir da überhaupt drangekommen sind und da würde ich jetzt eine halbe Stunde erzählen. Als es zu dem Punkt kam, ob wir es wirklich jetzt kaufen und wir damals den von 4,7 Millionen D-Mark für diese Bauruine, die es war, schon auf 3,7 Millionen runter gehandelt hatten, den Verkäufer, und es jetzt ganz eng wurde, sollen wir es jetzt kaufen? Da haben wir 2 Sachen gemacht. Wir haben einmal die ganze Gemeinde aufgerufen zu beten und Eindrücke zu sagen und aufzuschreiben und zu geben. Und wir haben auch nochmal extern gefragt, also Leute, die gar nichts mit uns zu tun hatten. Ich erinnere mich, dass ich einen Freund, der Teil einer Kommunität war, und auch noch ist, Architekt, angerufen habe. Und der kannte das Haus, der hat das einmal mit uns, ist das mit uns durchgegangen und hatte auch so ein bisschen gebürgt gegenüber der Bank und so. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, pass auf, du musst mir jetzt mal wirklich sagen, was sollen wir es tun? Und ihr müsst wissen, damals hatten wir gerade unser Zentrum in Jerusalem eröffnet, in dem Sommer diesen Jahres, 93. Wir hatten 3 Jahre vorher ein anderes, altes Haus gekauft, wo wo wir noch 900.000 Schulden hatten, D-Mark. Damals war D-Mark wie heute Euro. Und wir hatten auf dem Konto 260 D-Mark. Das war unser Gemeindekonto. Und da so viel war da drauf. Oder Christus-Treff-Konto. Und dann habe ich den angerufen und dann sagt der Roland, ihr müsst das kaufen. Dann habe ich gesagt, wieso müssen wir das kaufen? Dann sagt er, ja, wir brauchen in Zukunft Orte der Hoffnung. Menschen brauchen Orte der Hoffnung. Ihr müsst das kaufen. Und ich hatte ihn angerufen und gesagt, Hermann, du hast drei Vorteile, die ich nicht habe. Erstens, du bist Schwabe. Das heißt, du kannst mit Geld umgehen, die bin ich nicht. Zweitens, du bist kein Charismatiker. Also war er wohl auch, aber... Und drittens, du bist Architekt. Ne? Sag mir, was er meint. Alles drei sagt er, nein, ihr müsst es kaufen. Dann haben wir ein Meeting auch, und wo wir gemeinsam gehört haben. Und da gab es sehr, sehr viele Bilder und Eindrücke. Und viele Menschen haben Bilder gesehen, haben Worte gehabt. Und dann auch, und das hat ein Gesamtbild ergeben, auch der Prozess miteinander, wo nicht nur eine kleine Gruppe aus der Gemeindeleitung, geschweige denn ich alleine oder so, gesagt hätte, das machen wir jetzt so, sondern es war durch einen gemeinsamen Prozess des Hörens und des Redens, aber auch dieses Hörens vor Gott bestätigt. Und dann haben wir im engeren Kreis der damaligen Kommunität auch nochmal eine Runde gemacht und haben gesagt, jetzt wollen wir uns zusammensetzen. Damals waren wir 25, 30 Leute und haben gesagt, jetzt stimmen wir ab. Und jeder kann, nachdem wir alles durchgediskutiert haben, nur noch Ja oder Nein sagen. Und uns war klar, wenn eine Person Nein sagt, werden wir es nicht kaufen, weil wir damals das Prinzip der Einmütigkeit hatten, der absoluten Einmütigkeit. Das würde ich heute jetzt nicht mehr so machen. Und dann saßen wir mit 30 und dann ging es, ja, wir haben das Geld nicht, es funktioniert eigentlich nicht, es ist total wahnsinnig, aber ja. Ja, nee, ich bin eigentlich total dagegen, ich kann es mir auch nicht vorstellen, wir haben kein Geld, aber ja. Und so ging das die ganze Runde, ne? Und dann so, ja, ja, mit Gottes Hilfe, so und so. Aber dennoch, an dem Tag, wo ich dann unterschrieben habe, hatten wir wir haben es dann für 3 Millionen gekauft und dann fing die Renoviererei ein. Wir hatten, als ich unterschrieben habe, 260 D-Mark auf dem Konto. Also völlig wahnsinnig eigentlich, ne? Leute sagen immer 260.000, nein, nein, 260. Aber es war ein Punkt, wo wir das brauchten und wir konnten damals auch, sage ich mal, wie soll ich das sagen, wir hatten es schon eingeübt über Jahre, dass wir als Gemeinde und Gemeinschaft gelernt haben, auf Gottes Stimme zu hören. Und das ist das Erste, was ich euch empfehlen würde, dass ihr in irgendeiner Weise es kultiviert miteinander, dass ihr auf Gottes Stimme hört, bevor ihr selbst redet. Und da kann auch mal was sein, dass da irgendwas so Komisches gesagt wird, aber das merkt man dann auch. Paulus sagt, er prüft alles und das Gute behaltet. Und er sagt im Satz davor, die prophetische Rede verachtet nicht, den Geist dämpft nicht. Dass bei euch Heiliger Geist wirkt, ist klar, sonst wärt ihr nicht so viele Leute. Aber wir haben alle unsere Tendenzen, inklusive mir selbst, Gottes Geistes Wirken immer wieder einzudämmen und zu sagen, ja, das darf sein, das darf nicht sein. Aber mit jeder neuen Phase, die eine Gemeinschaft vorangeht, sind vielleicht auch neue Öffnungen da. Und ich habe vorhin Themen gehört und ich würde euch jetzt empfehlen, dass die Sachen, die ihr aufgeschrieben habt, wo ihr sagt, das habe ich zwar nicht gesagt, aber das finde ich wichtig, dass ihr das jemandem von der Gemeindeleitung eigentlich gibt. Ich habe mir hier die Sachen aufgeschrieben, ich lese euch mal vor. Das sind jetzt für euch meine Meinung, was ich meine, was mir gekommen ist. Ich will noch nicht mal sagen, was Gott zu mir gesagt hat, sondern ich will sagen, was in meinem Bewusstsein, in meinem Geist Resonanz gefunden hat. Kinder ist das Erste, da spielen Kinder. Das würde ich sagen, das ist nur relativ klar. Ist ja auch immer so, wenn du Frühling hast und dann machst du eine stille Phase, sagt jemand, ich habe das Gefühl, es wird Frühling. Ja, klar. Das ist ein menschliches Element, ist auch okay, ja. Und nachdem wir diese Phase, ne, hinterlassen, dann wird's ein bisschen ernsthafter. Aber so, das ist die erste Phase immer so ein bisschen so, ach, die Blumen blühen und wunderbar. Genau. Also, kann es auch alles ein bisschen mit Entspannung machen. Ich habe aufgeschrieben Kinder, Jugendliche. Ich habe aufgeschrieben Gemeinschaftsstärken und ich habe aufgeschrieben City. Und für mich ist die große Frage, das eine Wort, das ich für euch habe, nach all den vielen Worten, die ich gemacht habe, ist an euch, was heißt es, dass ihr City Church seid? Was heißt das? Was heißt es, dass ihr City Church heißt? Das überreiche ich jetzt mit freundlichen Grüßen Christoph Schmitter. Möge es dir zur Erleuchtung dienen. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Also, wir lernen zu hören, und das ist ein langer Prozess. Es hat zu tun mit der Resonanz des Wortes Gottes in unserem Herzen. Deswegen Bibel lesen, Bibel hören. Ich höre Bibel, wenn ich im Auto fahre, ganz oft. Ich lese nicht so viel, aber ich höre zurzeit. Es gibt eine tolle Website, die heißt Faith Comes by Hearing. Da kann man sich verschiedene Sprachen Bibel runterladen, die in dramatischer Weise gelesen werden, auf verschiedenen Stimmen mit Musik unterlegt. Im Augenblick, wo so die etwas dunkle Jahreszeit ist und ich was Fröhliches brauche, ein bisschen lachen will, höre ich die holländische Bibel. Genau. Und genau. Nee, ist ehrlich wahr. Ich höre auch manchmal Farsi, das verstehe ich zwar nicht, aber Türkisch verstehe ich auch nicht, höre ich aber auch. Aber irgendwann kommt das dann. Das Wort muss wohl das heißen, ne? Weil das kommt so oft vor. Ne? Das heißt anscheinend Jesus. Okay, da habe ich schon mal wieder ein Wort gelernt. Also das Hören auf Gott kommt aus der Resonanz, die Gott in uns hat. Und je mehr ich in diesem Gespräch bin, umso mehr kann es resonieren. So, jetzt kommt das Zweite. Was wir bei jedem Gottesdienst anbieten, ist Gebet für Einzelne. Macht ihr sicher auch. Und bei uns ist aber eigentlich die Regel, an die sich nicht immer hält und ich auch nicht immer halte, dass wenn jemand nach vorne kommt, wir machen das zurzeit so, dass wir haben sogar die Sitzordnung geändert, dass wir nicht mehr die Band auf der Bühne haben, sondern die Band steht an der Seite und wir sitzen auch nicht mehr frontal nach vorne, so wie ihr jetzt zu mir hin sitzt, sondern wir sitzen sozusagen in einem 90-Grad-Winkel. Das ist die Band und dadurch haben wir die Bühne frei. Die Bühne nennen wir auch nicht mehr Bühne, die nennen wir Altarraum. Ist egal, ist ja weniger. Und da wird gebetet, das heißt, da stehen immer 3-4 Leute, die während der ganzen Anbetungszeit da sind und für Leute beten. Und diese Möglichkeit, die wir schaffen, in jedem Gottesdienst, Ausnahmen bestätigen die Regeln, neulich war ein Gospel-Gottesdienst, da war es nicht, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln, in jedem Gottesdienst bringt eine seelsorgerliche Realität in die Gemeinde hinein, weil die Leute dann mit den wirklichen Fragen, wenn sie denn sich Vertrauen haben, das hängt auch damit zusammen, wie überhaupt das Klima ist, ob man Verschwiegenheit hat, ob die Personen, die da vorne zum Beten sind, vertrauenserweckend sind, ob sie die Zähne geputzt haben oder Mundgeruch haben. Also es gibt viele Dinge, die da auch wichtig sind. Weil dann die Leute kommen und ihre echten, tiefen Fragen und Probleme sagen können, müssen, nicht müssen, aber können, die sonst einfach in der Masse des Gottesdienstes untergehen würden. Und was mich immer wieder bewegt an dieser Stelle ist, was für Nöte Leute dann ins Gebet bringen. Und ganz oft, wenn wir dann wir sind ja oft jetzt gerade nicht da, weil wir so eine Übergangsphase haben, aber wenn wir da sind, Elke auch beim Gebet ist, Elke, sagt sie, sage ich hinter, wie war das? Sagt sie, ich habe mit 2 Frauen gebetet, die gerade eine Krebsdiagnose haben. Und oder das und das und das und die Nöte, die rauskommen, wenn ihr den Raum des Gebetes schafft und eine Kultur des Gebetes füreinander entwickelt, und die Leute, die Gewissheit haben, das, was ich dort sage, das bleibt dort. Das wird nicht irgendwo weitergetratscht, das wird nicht weitererzählt, ist unglaublich. Und die gleiche Person würde sich ja auch von dem Gottesdienst profitieren, wenn da nur eine gute Predigt und schöne Worship-Musik ist. Aber wie viel persönlicher, wie viel näher für die Person, wie viel tröstlicher, gemeinschaftsstiftender ist es, wenn man auch wirklich diesen Raum hat. Natürlich ist es auch bei uns so, dass längst nicht jeder, der sich eigentlich das im Tiefsten sehnt, auch zu einem Gebet nach vorne kommt. Und natürlich ist es auch so, dass es bestimmte Menschen gibt, die kommen jedes Mal zum Gebet. Ja, und ich habe aber da gelernt, das auch nicht zu verachten. Wir haben bei uns in Marburg in unserer Gemeinde viele psychisch Kranke. Und das sage ich in großem Respekt vor diesen Leuten, weil ich als relativ psychisch Gesunder es nicht alles, gar nicht ahnen kann, welche Last manche dieser Freunde tragen müssen und dennoch es schaffen, aufrecht durch ihr Leben zu gehen. Und da ist zum Beispiel einer, der sagt das auch öffentlich. Ich bin ja, ihr wisst ja, ich bin psychisch krank, ja. Wenn wir eine Zeugniszeit haben, kommt er vor und sagt, ihr wisst ja, ich bin psychisch krank, und dann kommt, was er sagt. Ist immer sehr vernünftig. Der kommt jedes Mal zum Gebet. Jetzt kann ich sagen, ach, schon wieder der Markus. So heißt das. Ach, schon wieder. Ich kann aber auch sagen, nein, dieser Markus ist genauso von Gott geliebt wie ich, ist genauso wichtig, hat hier genauso einen Platz wie ich, der ich so vorne stehe und immer rede und dieses und jenes und Funktionen habe. Er hat keine Funktionen, aber ich weiß, er ist für mich, in ihm begegnet mir eine Realität der Gemeinde und eine Realität Christi letztlich. Da begegnet mir auch ein Mensch, in dem Christus wohnt. So, und dann beten wir miteinander für das, was dann gerade sein Thema ist. Aber weil der Markus kommen darf und die anderen sehen, der Roland oder die anderen Beter, behandeln auch den, der immer kommt und dann teilweise auch ein bisschen seltsam sich verhält, mit Respekt und Höflichkeit und Freundlichkeit und geschwisterlicher Annahme, entsteht ein Klima, wo auch andere sagen, ja gut, dann lasse ich das auch mal zu. Und wenn wir so beten für Leute, dann... Ich mache es oft so, dass ich sage, also das klassische Gebet ist ja so, jemand kommt und sagt, kannst du bitte beten, mein Knie ist kaputt, und dann beten wir, Herr, sein Knie ist kaputt. Amen. Ja, kannst du was tun. Aber dass das Knie kaputt ist, weiß Gott ja schon. Ja, das brauche ich eigentlich nicht wiederholen. Ja, er hat das, A weiß Gott es, B hat Gott es schon gesagt. Die Frage ist ja was viel Spannenderes. Herr, was sagst du jetzt zu dem kaputten Knie? Ja, hast du eine Idee zu dem Knie? Willst du das heilen? Willst du, dass ich dem sage, er soll in eine Physiotherapie gehen? Ist er eigentlich hier zwar wegen dem Knie, aber der hat noch eine ganz andere Sorge. Das Knie ist quasi nur der vorgeschobene Gebetsanlass. Vielleicht unbewusst sogar. Dass ich sage, du pass mal auf, da bete ich jetzt gerne für. Gibt's noch irgendwas anderes, was dich belastet? Und dann sagt er, ja, in Wirklichkeit das und das und das. Also mir geht's darum, euch ein bisschen ein Bild zu malen, was ein Raum des Gebets in einer Gemeinschaft sein kann, weil es kommt der Zeitpunkt, wo auch ich das brauche, auch ich, der ich vermeintlich stark bin. Und der ist schon oft gekommen. Also auch du, wo auch du das brauchst, dass ein anderer Christ, eine Christin, jemand mit dir sich hinstellt, dir die Hand auf die Schulter legt oder auf die Stirn und dich segnet oder dir ein Kreuzzeichen auf die Stirn gibt und dich segnet im Namen Jesu. Und dann auf einmal etwas passiert. Ich kämpfe gerade mit mir, ob ich eine Erfahrung da erzähle. Ich mache es mal angedeutet. Es kam mal jemand zu mir bei so einer Gebetszeit, der war Pastor. Und er sagt, Roland, ich komme, ich möchte gerne, dass du mit mir betest. Ich habe totale Probleme zu beten. Und ich bete auch nicht mehr, ich lese auch nicht mehr die Bibel, weil sobald ich die Augen schließe oder die Bibel öffne, wird mein Bewusstsein überflutet mit pornografischen Bildern. Deswegen will ich gar nicht beten, ich will auch nicht den Kopf die Augen zumachen, weil sobald das ist, habe ich nur noch bom, 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 bom. So. Wusste jetzt auch nicht, was ich da machen soll. Natürlich, normalerweise würde ich jetzt anbieten, und das sage ich gleich nochmal, ein seelsorgerliches Gespräch, weil für mich Gebet immer nur ein Teil eines Prozesses ist. Gebet ist nicht das Allheilmittel. Aber in diesem Fall habe ich gesagt, okay, pass auf, wir beten mal. Und er hat die Augen zugemacht und das war ein ganz einfaches Gebet. Ich habe gesagt, Herr, du bist das Licht der Welt, ich bitte dich, dass du mit deinem Licht hineinkommst und die Schatten vertreibst. Und ich habe dann einfach er hatte die Augen zu, vor seinem Kopf ein Zeichen des Kreuzes gemacht. Amen. Und er macht die Augen auf und sagt, wow, was war das? Sag ich, ja, wie, was war was? Sagt er, ja, ich habe ein Lichtkreuz gesehen. Ein totales Lichtkreuz. Ich bin geflasht worden von einem Lichtkreuz. Okay, dann haben wir einige Wochen später wieder Kontakt gehabt und sagt, wie geht's denn? Sagt er, ja, seitdem wir gebetet haben, habe ich das Problem nicht mehr. Diese Bilder sind weg, die kommen nicht mehr. So, das ist jetzt ein dramatisches Beispiel. So funktioniert es leider nicht immer. Sorry. Guys or whoever, wer immer ein ähnliches Problem haben sollte oder viele andere Probleme. In diesem Fall hat das funktioniert. Normalerweise kommt aber aus einem Gebet, wenn das sozusagen etwas tiefer geht, bei mir dann immer das Angebot, dass ich sage, pass mal auf, wir beten jetzt dafür. Aber das Thema, was du sagst, ist ja eigentlich so gravierend oder so betrifft dich doch so sehr. Ich möchte dir anbieten, dass wir auch mal uns treffen mit einem Kaffee und darüber reden. Und eigentlich immer sagen die Leute, ja, das wäre super, wenn du Zeit hast. Ich wusste gar nicht, dass du Zeit für mich haben würdest. Das heißt also, aus dem Gebetsgeschehen im Gottesdienst heraus kommt das Nächste, nämlich das Seelsorgegeschehen. Dieses Gespräch miteinander. Als Christustreff sind wir haben viele Fehler, viele Defizite. Wir sind auch in der Krise gerade und so. Aber egal. Eine der Geistesgaben, die Gott uns, glaube ich, gegeben hat, trotz allem, ist die Gabe der Seelsorge, und zwar einer Gesamtgemeinde. Ich glaube, weil Leute ganz oft bei uns ein Stück Heilung erleben. Und das hängt damit zusammen, dass uns das wichtig ist, dass dieser Ort überhaupt entsteht, dieser Ort des Gebetes und damit dann der Seelsorge. Jetzt ist Seelsorge kein sexy Wort, das weiß ich auch. Seelsorge ist irgendwie, keine Ahnung, mir fällt aber nichts Besseres ein. Mentoring, Beratung, was auch immer, aber es ist ein Ort, wo Menschen wissen, hier darf ich mich endlich mal öffnen. Ich darf so sein, wie ich bin. Und das ist für Männer, glaube ich, normalerweise, ich will nicht generalisieren, aber für Männer meistens noch schwerer als für Frauen. Ist für Frauen sicher auch schwer, aber für Männer ist es... Aber wenn das passiert, dass wir solche Orte schaffen, das muss jetzt nicht der große Gottesdienst sein, das können auch Hauskreise sein, kann auch ganz anders sein, aber dass dann Gott hineinreden kann und sagt, pass auf, Roland, ich möchte dir zusprechen, dass ich noch zu dir stehe, obwohl das und das nicht so okay war. Ich gehe weiter mit dir. Dann komme ich aus so einer Begegnung ganz anders heraus. Ganz, ganz neu. Und sehr oft, und deswegen ist für mich das Gebet immer auch ein Hören. Also es ist, wenn ich jetzt mit jemandem bete, sage ich, pass mal auf, darf ich dir die Hand auf die Schulter legen? Ja. Sage ich, ich bin auch mal eine Minute still, ist das okay? Du musst da auch nicht beten, wir sind einfach mal still vor Gott. Und ganz häufig passiert es dann bei mir, dass mir ein Bibelvers einfällt und dann sage ich den einfach. Ein Bibelvers zu sagen ist meistens relativ harmlos. Es sei denn jetzt, und Judas ging hin und erhängte sich und dann gehe hin und der nächste Vers, der mir einfällt, geh hin und tue das Gleiche und dann, ach, ich habe noch einen Vers, was zögerst du noch? Ne? Also diese, aber genau, also das. Und ganz oft passiert ist, dass die Leute dann sagen, boah, das war mein Konfirmationsvers. Boah, das war mein Taufvers. Boah, das war der Vers, den habe ich vorgestern gelesen und der hat mich so angesprochen. Und du sagst den wieder. Das ist mir jetzt, mir selbst vor ein paar Tagen passiert. Ich hatte mit jemandem geredet, der Mitarbeiter bei uns ist und kenne ich seit langer Zeit. Und der sagte, Roland, kann ich mal ein Gespräch, haben wir mal ein Gespräch gehabt. Es war außerhalb des Gottesdienstes. Wir haben über tiefe Dinge in seinem Leben geredet. Und dann habe ich für ihn gebetet. Und während ich für ihn gebetet habe, kam mir ein Vers, den ich schon seit jahrelang nicht mehr im Bewusstsein gehabt habe oder gelesen habe, weil er im fünften Buch Mose 33, Vers 27 steht. Das weiß ich seit neuestem wieder. Wusste ich lange nicht. Und da heißt es nämlich, es ist aus dem Gebet des Mose, dem Abschlussgebet seines Lebens. Da sagt er, Zuflucht ist bei dem uralten Gott, ganz, ganz seltsames Ausdruck, und unter seinen ewigen Flügeln. Und ich kenne das, diesen Vers aus irgendeinem Grunde auswendig auf Norwegisch, und deswegen kommt er mir immer auf Norwegisch. Tilflugt er hus den allgamle Gud, under hans ewige Wingen, also heißt auf Norwegisch. Okay, und ich bete, also diesen, und ich habe dann für diesen Freund gebetet, und ganz am Ende sage ich, und Zuflucht ist bei dem Gott, die neue Lutherbibel, die habe ich jetzt gerade, diese neue 2,17, da steht, dem Gott, der von Alters her ist, so haben sie es jetzt übersetzt, weil ich habe es nachgeguckt, und unter seinen ewigen Flügeln, da fing der an zu heulen, als ich diesen Vers gesagt habe, und Punkt. Gespräch vorbei, wir haben es wieder so. Zwei Tage später hatten wir Silvester und bei Silvester, da darf man sich ja immer so einen Vers ziehen, ne? Und ich war aber eigentlich bei Silvester nicht da und am nächsten Tag standen aber noch der Korb mit den Bibelversen von der Silvesterfeier da und dann wurde gesagt, ach, wer gestern nicht da war, aber Lust hat, kann sich noch einen Vers ziehen, euch ziehe ich mir auch ein. Zuflucht ist bei dem uralten Gott und unter seinen ewigen Flügeln. Da habe ich gedacht, wow, da ist eine Spur, dieser Spur folge ich. Und darum geht das für mich, bei diesem ganzen Thema Hören, auch Hören in Gemeinschaft, zu sagen, welche Spur gibt uns Gott jetzt eigentlich? Welche Spur gibt ihr dir als Einzelner, aber welche Spur gibt ihr euch auch als Gemeinde? Vorhin sind ja ein paar Spuren genannt worden, also Obdachlose, internationale Arbeit, Jetzt vermute ich mal, und jetzt dürft ihr mir gerade mal nicht böse sein, ein bisschen Zeit habe ich ja noch, habe mal auf die Uhr geguckt, dass das teilweise Leute gesagt haben, die in diesem Bereich schon tätig sind oder sich stärker engagieren. Stimmt das? Nein, wenn das nicht stimmt, ist sogar noch besser. Wenn das also bei uns, wenn wir also eine Hörphase haben und unsere Kindermitarbeiterin sagen, der Herr hat mir gesagt, wir müssen mehr für Kinder tun, dann nehme ich das wahr, aber ich denke so im tiefsten, hintersten Stübchen meines Kopfes, hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass du was sagst, wir müssen was für Senioren tun, ja? Weil wir denken natürlich alle erstmal an das, was bei uns vorne ist. Und das, auch dadurch kann der Gott reden. Aber wenn es nochmal von ganz unerwarteten Ecken kommt, dass Gott etwas sagt, dann finde ich es auch noch einen Tick spannender. Zu sagen, Herr, was hast du vielleicht vorbereitet? Und ich spüre das, dass ihr als City Church, das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier nur so prophetisch mich da voraufführen möchte, sondern weil ich auch verschiedene Gespräche mit Christoph und so hatte und so weiter, dass ich spüre, also ich spreche euch jetzt mal was zu, ja, ich sage jetzt mal was, könnte alles wieder streichen und rausschmeißen, ja. Also ich sehe euch als eine Gemeinschaft, eine Gemeinde mit einem unglaublichen Potenzial, das hört sich mal gut an, mit einem großen Potenzial, das ihr aber meiner Meinung nach noch nicht ganz ausschöpft. So, das sage ich jetzt mal, ja. Da ist noch mehr drin. Da geht noch was. Das sage ich aber nicht mit im Sinne von Gesetzlichkeit, ihr müsst das und das tun, sondern ich möchte es als eine Ermutigung sagen. Und ich glaube auch, dass der Name City Church, dass ihr euch entscheiden sollt und müsst und immer wieder wahrscheinlich auch schon längst getan habt. Und die Entscheidung, dass ihr sagt, ist das nur ein trendy Name, den wir haben? Wir heißen halt nicht Altbacken Church, sondern wir heißen halt City Church. Da hört sich gut an. City Church. Oder hat der Name eine Beauftragung in sich? Also seid ihr Church, seid ihr Kirche für die City? Was ihr ja irgendwie wollt, weil da spüre ich auch, dass ihr das wollt. Ich spüre in den Gesprächen, dass da eine Sehnsucht ist oder ein Wollen. Wir wollen über uns hinaus gehen. Also das Unterstrichene soll nicht nur Church sein. Das ist wichtig, dass das unterstrichen ist. Das Unterstrichene soll auch City sein. Das würde ich euch jedenfalls gerne zusprechen mögen, dass ihr überlegt, was bedeuten diese beiden Teile unseres Namens, wenn wir sie entfalten und aufdröseln und entblättern und mit noch mehr Leben füllen als dem tollen Leben, was bei euch schon da ist. Da ist ja schon wahnsinnig viel tolles Leben. Was heißt es, Gemeinde zu sein, verbunden zu sein? Und was heißt es für die City, diese Gemeinde zu sein? Das finde ich einen ganz spannenden Weg, den ihr vielleicht miteinander jetzt noch verstärkt geht. Dass ihr ihn schon geht, weiß ich auch. Und wichtig halte ich es, dass man das tut im Hören auf Gott. Das ist nicht, weil das passiert zu oft in Gemeinden, solche Prozesse zu Richtungskämpfen werden zwischen verschiedenen Flügeln. Die einen, die sagen, ah ja, wir sind noch längst nicht so weit, dass wir uns nach außen bewegen können, weil bei uns ist noch so viel Defizit an Gemeinschaft und wir müssen erst das und das und das und das und das machen und dann können wir mal darüber nachdenken. Und dann sind die anderen, die sagen, das ist mir alles viel zu langwierig, wir müssen jetzt mal endlich nach außen gehen. Und das hängt auch was mit Typen zusammen, weil es gibt in jeder Gemeinschaft die Bewahrer und die Pioniere. Und ich weiß nicht, zu welchem du jetzt mehr gehörst, ob du mehr zu den Bewahrern gehörst oder mehr zu den Pionieren gehörst. Beides ist wichtig, weil ohne die Pioniere geht's überhaupt nicht, da wären wir total langweilig, das ist eine alte Suppe, aber ohne die Bewahrer sind die Pioniere nur in der Südsee unterwegs. Ja, und surfen da gerade mal irgendwo. Das heißt, wir brauchen beides. Und wir brauchen das Korrektiv von Gott her, der sagt, pass auf, ich will euch auf diesem Weg leiten. Soweit, jetzt habe ich schon ganz lange geredet. Macht irgendwas von dem, was ich sage, für euch Sens? Irgendwas? Kannst du bitte aufstehen, weil sonst hören die Leute dich nicht, genau. Ja, ich höre das jetzt aber, oder ich möchte das jetzt nicht als einen Vorwurf hören, sondern als eine Ermutigung da nochmal. Wir müssen wissen, dass längst nicht alles gesagt worden ist, was in diesem Raum aufgeschrieben ist, ne? Ja, aber ich will das jetzt auch nicht abbügeln, was du sagst. Du hast gesagt, zu sehr, es war viel Komfortzone, darf noch, ja? Ich kämpfe auch nicht gegen das, was du sagst. Mir ist nur wichtig, dass das, was wir sagen, dass wir es hören, dass die anderen es auch hören können. Darum geht es mir. Ich glaube, es ist sehr wichtig, was du sagst, dass wir es hören können miteinander. Genau. Sorry, ich hätte nicht sofort reagieren sollen. Ich hätte es einfach mal stehen lassen. Tut mir leid. Weitere Worte. Ich verspreche jetzt erstmal keine Kommentare zu geben. Was nehmt ihr mit von dieser Zeit bis jetzt? Was habt ihr, was hört ihr, was habt ihr gehört für euch in eurem Herzen? Das Hören üben, okay. Okay, also das hatte ich sehr angesprochen, dieses hier bin ich und Gott ist da und dass Gottes Macht da ist. Ja, schön. Was habt ihr gehört bis jetzt? Was nehmt ihr mit, wenn ihr es zusammenfasst für euch? Ja? Seid so lieb und steht auf, es ist wirklich so, sonst muss ich mich immer wiederholen, ich kann meine Stimme nicht mehr. Redet mit dem, der am weitesten weg ist, dann sehen, genau. Was habt ihr bis jetzt wahrgenommen, gehört? Aber du hast das Gefühl, dass du was auch so gehört hast oder empfangen oder gedacht hast, was es wert wäre, weitergegeben zu werden? Gut. Dann würde ich dir empfehlen, einen Weg zu suchen, auf dem du das weitergibst. Zum Beispiel schriftlich an jemanden, wo du denkst, er schmeißt das nicht sofort in den Papierkorb, sondern nimmt das ernst. Okay. Ja, ich fände es schön, wenn einige von euch noch ein bisschen was auch reflektieren würden. Habt ihr das alle gehört hinten? Ja, okay, super. Tut es doch hier aufs Klavier drauf. So ein Genau, schön. Es ist wie Fahrradfahren, ne? Man muss es tun, du lernst es im Tun. Aber auch mal den Mut haben, dann auch was zu sagen, aber sich auch korrigieren zu lassen. Also ich meine, ich habe jetzt mal jemanden, dadurch, dass wir das viel praktizieren, kommt viel Gutes, aber es kommt auch manchmal Schrott. Und manche Menschen, damit meine ich jetzt nicht dich, ich sage das ganz allgemein, also manche Menschen entwickeln einen Absolutismusanspruch. Ja, ich habe ja von Gott gehört und jetzt müsst ihr das alle so machen. Aber Hören ist ein gemeinschaftliches Exercise, eine gemeinschaftliche Übung und deswegen ist es wichtig, auch das, was ich meine, von Gott zu hören und zu empfangen, in die Gemeinschaft hineinzugeben, als Korrektiv, nicht als Abwürgen, aber als Korrektiv, weil, so wie Paulus sagt, prüfet alles, das Gute behaltet. Da ist manchmal auch Fantasie mit Schneegestöber dabei. In der Phase seid ihr vielleicht noch nicht. Wir hatten die mal sehr stark, da haben wir sehr viel Fantasie mit sehr viel Schneegestöber. Zurzeit wünsche ich mir wieder ein bisschen mehr. Bei uns ist es ein bisschen eingeschlafen. Es wäre schön, wenn es ein bisschen mehr würde. Aber das ist wichtig, das gemeinsam zu tun und dann immer wieder auch an der Heiligen Schrift zurückzukoppeln und zu sagen, hat das irgendwo eine Basis? Ist es irgendwo gedeckt? Ist es irgendwo, man kann es auch anders sagen, in der Erfahrung des Volkes Gottes schon mal so gewesen? Ich habe zum Beispiel einen, das ist jetzt ein wirklich Extremfall, ich benenne das ganz bloß einen Extremfall. Einer, der war lange bei uns, der hatte gesagt, der Herr hat mir gesagt, ich soll alles verbrennen, was ich besitze. Und er hat es dann auch gemacht. Und er sollte sich auf die Brücke stellen und runterspringen. Gut, da würde ich sagen, das ist jetzt nicht die Stimme Gottes. Das würde ich mir sogar zutrauen, ihm das ins Gesicht zu sagen. Habe ich auch gemacht. Natürlich hat er nicht auf mich gehört, weil er hat es ja von Gott gehört. Das ist jetzt ein Extrembeispiel. Da war natürlich auch eine psychische Erkrankung dabei, leider bei diesem Menschen. Gott sei Dank ist er von dem Trip runter, ist auch nicht von der Brücke runtergesprungen. Sobald man öffnet, öffnet man für den wirklichen Menschen. Alle Menschen, alle Arten. Und das ist dann manchmal eben, kann es auch ein bisschen messy sein, ein bisschen durcheinander werden. Aber die Frage, die muss sich entscheiden, will man eher den Weg der Sicherheit gehen oder will man den Weg des Risikos gehen, auch in einer Gemeinde. Und ich glaube, dass wir in Deutschland eher in der Gefahr sind, Wege der Sicherheit zu gehen, als Wege des Risikos. Ja? Und dass es deswegen spannend ist, zu sagen, wir können auch mal ein bisschen in die andere Richtung gehen. Und wir merken, dann wird es zu crazy, ja. Dann kann man auch wieder ein bisschen zurückfahren. Okay, genug darüber. Will noch jemand was zu diesem ganzen Thema sagen? Niemand abwürgen? Aber ich will euch ja auch nicht zwingen, was zu sagen. Ah ja, bitte. Ja, und uns ist eben beides wichtig. Das Segnungsgebet für den Einzelnen aus dem Hören heraus und das gemeinschaftliche Hören in der großen Gruppe aus der Stille heraus. Deswegen bei uns, wir versuchen, verschiedene Traditionen zusammenzuführen in unseren Gottesdiensten. So wie Jesus einmal sagt, ein guter Haushalter ist der, der Altes und Neues hervorhält. Das heißt, wir nehmen auch bewusst liturgische Elemente. Wir nehmen aber auch bewusst die Phase des Hörens und der Stille. Und das hat eine große Macht, wenn man mit 200 Leuten zusammensitzt und still ist. Das bewegt Leute oft sehr stark. Das ist einer der Gründe, warum die Leute in großen Scharen nach Taizé pilgern. Wegen dieser Erfahrung der Stille. Wir auf der mehr evangelikalen Seite, wir haben ein Gottesdienstmodell oft von Performance und Event her. Ja, da ist sozusagen der Horror vacui. Der Horror vor dem leeren Raum. Da muss immer geredet werden. Da muss immer was flashen. Ja, da muss immer Action sein. Das ist auch gut für eine bestimmte Lebensphase, ist das auch gut. Und ich bin auch nicht einer, der sagt, werdet jetzt zu Quakern, die nur noch in der rumsitzen und sagen, hier redet keiner was, bis der Heilige Geist ihn direkt bewegt. Ja, so, das ist ja das andere Extrem. Ne? Da kann es schon mal sein, dass bei einem echten Quaker-Gottesdienst, Quaker ist auch so eine Bewegung, dass sie sich hinsetzen, die treffen sich zusammen. Und da ist keiner vom Geist bewegt und nach einer anderthalb Stunde gehen sie wieder auseinander und keiner hat irgendwas gesagt. Ne? Das gibt's dann auch. Das ist dann das Risiko, das sage ich nicht, dass ihr so werden müsst oder werden sollt. Also ich bin schon dafür, dass es auch Struktur gibt und klare Verkündigung und Worship und alles. Wofür ich plädiere, ist sozusagen Räume zu öffnen, wo das Wort Gottes uns erreichen kann, ein Stück weit auch das unerwartete Wort. Und ich sage jetzt noch was und dann höre ich auch bald auf, dann beten wir noch kurz. Christoph macht schon so Zuckungen, die mir sagen, ich muss jetzt langsam aufhören. Aber gib mir noch 2 Minuten. Wir haben zurzeit immer mehr Behinderte bei uns, behinderte Menschen, also sprich Leute im Rollstuhl. Gott sei Dank haben wir jetzt auch eine Rollstuhlauffahrt richtig bauen können, jetzt endlich. Da haben wir von der Stadt was gekriegt, da haben wir was von Zahnärzten gekriegt. In Marburg gibt es so eine Vereinigung der Zahnärzte, die das Zahngold einsammeln und dann einmal im Jahr sich zusammensetzen und sagen, welchen sozialen Zwecken geben wir den Erlös dieses Zahngoldes. Ne? Und da kommt jedes Jahr 60.000, 70.000 Euro zusammen und da haben wir aus dieser Zahngold-Sammlung haben wir diesmal auch 5.000 Euro oder was gekriegt für unseren Rollstuhlweg. Das ist ganz toll. Und da haben wir einen jungen Mann, der ist spastisch gelähmt. Der kommt jetzt seit anderthalb Jahren. Und jedes Mal, wenn wir eine Gebetsstille haben, betet er. Und das Problem ist, dass man das nicht versteht, was er betet. Ja? Das heißt, der bemüht sich absolut und kriegt seine Worte leider so undeutlich nur raus, dass man sich total anstrengen muss, um da irgendwas zu hören. Und dennoch ist das, also das bringt jetzt erstmal für den Kopf, dass ich da aus dem Gebet irgendwas Denkerisches rausziehe, bringt das nicht viel. Aber was es bringt, ist die Erfahrung der Gemeinschaft, dass ein Mensch, der diese Behinderungen hat, wie wir alle unsere Behinderungen haben, jeder auf unterschiedliche Weise, dass dieser Mensch einen Raum hat und dass der auch beten darf und dass der auch ein Gebet sprechen darf, was wir nicht verstehen. Und dass das auch okay ist. Und dass diese Minute, die der gebetet hat, nicht peinlich ist und nicht verschwendete Zeit ist, weil ja nichts passiert ist, sondern dass das ein wertvoller Beitrag zu diesem Gottesdienst ist. Und da habe ich wirklich in den Jahren wirklich sehr, sehr viel gelernt. Wir hatten, ich muss noch so eine Geschichte erzählen, leider ist er jetzt schon gestorben, wir hatten einen jungen Mann, der auch etwas behindert war, Micha, das war so ein Sonnenschein, der hatte oft so ein Lebkuchenherz an, der kam fast jeden zweiten Donnerstag in Gottesdienst und sagte, ich habe heute Geburtstag, da müssen alle ihm gratulieren und so. Und der betete, Und wir hatten ihn alle, der umarmte alle, besonders auch die jungen Damen, also er umarmte alle und die Männer und die Damen alle umarmte und so. Wir hatten auch mal witzig, da hat ein Bischof bei uns gepredigt, also schon also im Ruhestand, 70-jähriger ehemaliger Bischof von Kürsten-Waldeck. Und der Micha hatte auch eine laute Stimme und wenn es ihm langweilig wurde, gab der auch schon mal Kommentare ab. Während der Bischof also vorne predigt, so ein bisschen pastoral, sagt der Micha auf einmal mit ganz lauter Stimme, es schallt durch die ganze Kirche, der labert und labert und labert. Das war wirklich toll. Wir waren alle natürlich am Grölen, ist klar. Und hinterher kam er zum Bischof an, jetzt war er relativ klein, der Bischof war relativ groß. Und der Bischof beugt sich so ein bisschen runter und Micha nimmt den so an den zwischen uns und sagt, gut gemacht, Junge, gut gemacht. Ne? Das hat mir Raum für Menschen, unterschiedliche Menschen, nicht Uniformität, sondern Freiheit. So, jetzt höre ich einfach auf und bete noch, weil ich habe ja nur über Gebet geredet, jetzt bete ich noch und dann tritt ich hier ab, Christoph. So, Jesus, jetzt haben wir ganz viel, ich habe vor allen Dingen ganz viel geredet und ich bitte dich, dass das, was sinnvoll ist, bleibt und das, was nicht sinnvoll ist, verfliegt. Ich bitte dich für die City Church und jeden Einzelnen, jede Einzelne. Herr, ich finde das großartig, dass du deinen Geist in sie hineingegeben hast und sie in deinem Namen hier gemeinsam unterwegs sind. Stärke sie, Herr, als Gemeinschaft. Stärke sie in der Offenheit für deinen Heiligen Geist. Stärke sie in ihrer Präsenz in der Stadt. Stärke sie, Herr, in Attraktivität, dass Menschen durch sie dein Licht und deine Hoffnung sehen. Danke, Jesus, dass du da bist, dass das das Beste ist, was uns passieren konnte, dass du uns hineingezogen hast in dein Reich. Nimm uns ganz eng, Herr, in deine Arme, jeden Einzelnen von uns. Wir brauchen deinen Trost und deine Nähe. Wir brauchen dich mehr, als es uns oft bewusst ist. Stärke uns, Herr. Und dass wir dann Segen für andere sein können. Das bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Es war eine Freude, bei euch zu sein. Dankeschön.
Ja, jetzt habt ihr schon geklatscht. Natürlich möchte ich auch Danke sagen, dass du hier warst. Du bist schon, er wird gleich wirklich sehr schnell weg sein. Also du isst auch nicht mehr mit uns zu Abend, ne? Das heißt, ja, das wird jetzt ein kurzer und schmerzloser Abschied. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ich weiß, wie viel anderes es in deinem Leben auch gerade gibt, so dass deine Zeit, die du uns geschenkt hast, schon auch eine wertvolle Zeit war und ist. Vielen, vielen Dank für dein Hiersein, einfach weil es schön ist, dich hier zu haben, für das, was du gesagt hast, für das, wie du es gesagt hast. Mein Eindruck, nee, ich glaube, das ist nicht nur ein Eindruck, ich weiß das auch. Du kommst nicht her mit einem 3 Punkte, das will ich Ihnen sagen, sondern du hast dich auf uns eingelassen, was City Church vielleicht braucht oder Einzelne. Und hast so auch in deinen Vorträgen, warst sehr flexibel, ist auch deine Stärke. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dich auch selbst riskiert hast, von dir erzählt hast, ganz hier warst. Jetzt, ich habe schon tagelang vorher überlegt, was man Roland schenken kann. Also so ein bisschen symbolisch natürlich, aber das Problem, Wein, ich weiß, wie viel Wein du geschenkt bekommst. Ich sag, ja, kann ich eine Flasche oben drauf tun? Bei der nächsten Mentoring-Gruppe sagst du dann wieder, hier, den müsst ihr trinken, ich habe den noch übrig. Also das so. Bücher kann man dir auch nicht schenken. Was soll man da schenken, was du nicht vielleicht schon hast oder was noch zu deinem Stapel dazukommt, der noch gelesen werden muss? So, also, ich habe jetzt was, wo ich einigermaßen sicher bin, das ist wirklich nur was Kleines und Symbolisches, aber wo ich merke, okay, das merke ich, das isst du immer. Also süße Dinge. Wenn süße Dinge in deiner Umgebung sind, dann kannst du schlecht davon lassen. Deswegen habe ich gesagt, ich schenke dir einfach einen Korb voller Süßigkeiten, die du jetzt ist nicht auch nicht massenhaft, nicht so, dass es deiner Figur irgendwie schaden könnte, aber tatsächlich, will ich mit diesem Mikro zu dir rüberkommen und auch noch ein kurzes Gebet für dich sprechen Und mache ich wirklich nicht lang, aber wenn du kurz aufstehst, einfach Gott Danke sagen für dich und für deinen Weg, der vor dir liegt, um Bewahrung. Lieber Vater im Himmel, so wie du uns geschaffen hast, hast du Roland geschaffen, und wir danken dir sehr dafür, wie er ist und dass er ein Stück seines Lebens und seiner Begabung mit uns geteilt hat. Dafür sagen wir dir Danke und dann sagen Roland Danke. Und wir bitten dich jetzt, dass du ihn begleitest auf dem Weg, der dann jetzt gleich auf der Straße zurücklegen wird, dass du ihn bewahrst, dass du ihm neue Kraft gibst für die Dinge, die heute Abend noch auf ihn zukommen und die er morgen sagen wird, und ihn stärkst und ihm etwas oder von dem zurückgibst, was er auch hier irgendwie uns gegeben hat. So, dass du ihm das gibst, was er braucht. Vielen Dank für Roland. Amen.